In einem diese Woche stattgefundenen Projekt mit Schülern einer integrierten Sekundarschule in Berlin-Kreuzberg, in dessen Zentrum die Auseinandersetzung mit Erinnerungsberichten überlebender Juden stand, die Berlin Ende der 30er Jahre verlassen mussten, befassen sich die Schüler unter anderem mit der Bedeutung der Begriffe Heimat und Zuhause. Im Zuge dessen setzten sie sich auch mit der Biografie Jean Maris und insbesondere mit seinem Essay »Wie viel Heimat braucht der Mensch?« auseinander. Auf die Frage, weshalb Amery in seinem Text nicht vom Verlust seines Zuhauses, sondern von Heimat spricht, antwortete eine Schülerin, dass er seine Heimat sehr wohl zu vermissen und sich durchaus nach ihr zu sehnen scheine, gleichzeitig aber nicht mehr von seinem Zuhause sprechen könne, da er sich in dieser Heimat ganz einfach auch nicht mehr zu Hause fühle. Aus den kurzen Textpassagen, die die Schüler bearbeiteten, zogen sie die Schlussfolgerung, Amerys Leben sei zerstört, was sich in letzter Konsequenz durch seinen Selbstmord äußerte. Dabei übertrug sich die von den Schülern interpretierte Verstörung Amerys durchaus auch auf die Schüler selbst, die sogleich den Versuch unternahmen, diese Verstörung aus der Biografie Amerys heraus zu verstehen und diese mit der für ihn besonderen Bedeutung des Judeseins in Bezug zu setzen. Im Editorial der im Frühjahr 2012 herausgegebenen Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Mittelweg 36, scheint die Bedeutung des Judeseins für Amery hingegen außen vor gelassen zu werden. So beschreiben die Autoren Ulrich Bielefeld und Ifat Weiss Amery als einen universellen Intellektuellen, der im 20. Jahrhundert zu einem, ich zitiere, Prototyp einer europäischen Figur geworden sei. Deutsch und Französisch zugleich war er Ausdruck einer kulturellen Melange der 50er und 60er Jahre. Während die Schüler aus Kreuzberg die Folgen des Verlusts von Heimat für Amery aus seiner konkreten Erfahrung heraus nachzuvollziehen versuchten, erweckt letztgenannter Beitrag den Eindruck, diese zu vernachlässigen und Amery stattdessen in einen Kanon universell denkender Intellektueller des 20. Jahrhunderts einzureihen. Die konkrete Erfahrung der nationalsozialistischen Verfolgung, insbesondere die Erfahrung des Judeseins nach Auschwitz, möchte ich zum Ausgangspunkt meines Vortrages machen, ohne dabei den Begriff der Erfahrung philosophisch völlig einholen zu können und zu wollen. Auffällig aber ist, dass dieser bei Marie eine zentrale Rolle für sein Denken und Schreiben einzunehmen scheint und als Erfahrung ebenfalls für die kritische Gesellschaftstheorie nach Adorno, welcher Amery bekanntermaßen zuweilen durchaus kritisch gegenüberstand, zentrale Bedeutung hat. Während aber bei Amery die individuelle Erfahrung der Verfolgung und die diversen Auseinandersetzungen, die er in der Nachkriegszeit als überlebendes Opfer zu führen gezwungen war, den Auslöser seines Schreibens bildeten, scheint für Adorno eine weit allgemeinere Erfahrung der Beschädigung des Denkens nach Auschwitz bzw. der Versuch der Rettung einer durch die Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft zerstörten Erfahrung im Zentrum zu stehen. In seinen Schriften macht Amery immer wieder deutlich, dass er aus eigener Erfahrung und damit aus der Perspektive des Opfers spricht. Gerhard Schei zufolge begriff sich Amery dabei zuallererst als Opfer, ehe er sich als jüdisches Opfer definierte. Ich zitiere, je deutlicher er sich jedoch als jüdisches Nazi-Opfer begreift und dieses Begreifen schreitet von Aufsatz zu Aufsatz fort, desto näher kommt er der Erkenntnis, was dieses selbst war, das die Folterer realisierten, desto bestimmter spricht er von den Deutschen und nicht mehr nur von den Nazis. Dieses Bekenntnis, als Jude von den Nazis verfolgt worden zu sein, spielt für Amery eine zentrale Rolle und zwingt ihn immer wieder zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Judesein und der damit verbundenen Frage nach der eigenen Selbstbestimmung. Das Gefühl, unabhängig von der individuellen Selbstdefinition und dem persönlich gewählten Lebensentwurf zu etwas geworden zu sein, ohne die freie Wahl gehabt zu haben, sollte Amery nachhaltig beschäftigen. Schließlich kam er zu der für ihn einzigen logischen Schlussfolgerung, dass es nicht nur darauf ankomme, Jude zu sein, wenn andere in einem den Juden sehen, sondern dass selbst dann, wenn andere einen nicht als Juden betrachten, diese dennoch keine Nichtjuden in einem erblicken. In letzter Konsequenz bedeutete diese Einsicht für Amery, so bin auch ich gerade, was ich nicht bin, weil ich nicht war, ehe ich es wurde, vor allem anderen, Jude. Darin drückt sich implizit die Spezifik des Antisemitismus und der Shoah als fundamentale Herausforderung für für die Selbstwahrnehmung Amerys und anderer jüdischer Intellektueller, die sich vor Auschwitz nicht ausschließlich als Juden definierten, aus. Dies scheint Dandina in einem kürzlich erschienenen Aufsatz, den auch Gerhard Scheidt angesprochen hat, über den Tortur-Essay Amerys zu entgehen. Irritiert stellt Dandina fest, dass Amerie mit seiner Aussage, die Tortur sei die Essenz des Nationalsozialismus, die eigentliche Essenz, nämlich die Vernichtung der Juden, zu überschreiben versuche. Ich zitiere Dandina: Das Schicksal des Juden Amerie wird von dem des politischen Widerständlers überformt. Das Denken über eine individuell erfahrene Anthropologie des gewaltsam zugefügten Schmerzes wird einer Reflexion des vor Augen geführten grundlosen kollektiven Todes vorgezogen. Der Umstand der Vernichtung wird der von ihm vorgezogenen Narration über die Folter unterworfen. Dandina stellt dies in einen Kontext mit dem in den 60er Jahren hegemonialen dominierenden Diskurs über die während des Algerienkrieges praktizierte Folter, dem Amerie anscheinend unterliege. Auf merkwürdige Weise scheint Dandina Amerie also zu unterstellen, irgendwie vergessen zu haben, als Jude nach Auschwitz deportiert worden zu sein, und befürchtet, Amerie denke nicht in Unterscheidungen von Gewalt und Gewalt, von Tod und Tod. Wie Gerhard Scheidt und Birte Evera bereits treffend festgestellt haben, scheint Dandina den Tortur-Essay dabei vollkommen isoliert von Amaries übrigen Arbeiten zu betrachten. Denn Amerie, der sich der drohenden Vernichtung durch seine Bestimmung als Jude bewusst war, erklärt deutlich, er sei erst zum Menschen geworden, als er sich in der gegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit als revoltierender Jude auffand und ganz realisierte, anstatt sich lediglich über ein abstraktes Menschentum zu definieren. Dennoch spricht Dandina an dieser Stelle ein wichtiges Spannungsverhältnis an, nämlich die zwischen dem Allgemeinen und Besonderem, der Einordnung des Massenmordes an den Juden in allgemeine gesellschaftliche Zusammenhänge und der kaum ausdrückbaren partikularen jüdischen Erfahrung. Für Adornos gesellschaftskritische Überlegungen spielt das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem eine eminent wichtige Rolle. Adorno geht hierbei im Gegensatz zu Amerie allerdings nicht von seiner eigenen Erfahrung der Verfolgung aus. Vielmehr betont er die Notwendigkeit, beides, das Universale und das Partikulare, dialektisch miteinander zu verbinden. Adorno war sich dabei durchaus der Gefahr bewusst, die mit einer einseitig universalistisch ausgerichteten Theorie der Moderne verbunden war. Ich zitiere: Der Druck des herrschenden Allgemeinen auf alles Besondere, die einzelnen Menschen und die einzelnen Institutionen, hat eine Tendenz, das Besondere und Einzelne samt seiner Widerstandskraft zu zertrümmern. Dennoch versucht auch Adorno in Form eines negativen Denkens, sowohl den theoretischen und intellektuellen Traditionen eines modernen Universalismus und Humanismus als auch der damit verbundenen Kritik an der Moderne Ausdruck zu verleihen. Hinzu tritt implizit die persönlich und subjektiv gemachte Erfahrung eines nicht verebbenden Schocks durch die Shoah, wie es Lars Rensmann ausdrückt. Die Spannung zwischen einem universalistischen theoretischen Modell und der jeweils partikularen historischen Erfahrung bleibt also bestehen, wofür vor allem die notwendige Erneuerung des kategorischen Imperativs nach Auschwitz, getragen von einem nach wie vor gültigen universalistischen Ethos, das auf universelle Freiheit zielt, bestimmend ist. Auch wenn Adorno nachdrücklich betont, dass sich dieser Imperativ, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, jeder positiven Begründung entzieht, man sich auf Auschwitz also eben nur negativ beziehen könne, wurde diese Formulierung oft in einem universalierenden Sinne missverstanden. Darin liegt vielleicht auch der Grund, warum es dennoch gelang, diesen neuen kategorischen Imperativ diskursiv zu behandeln und gerade den Zusatz »nichts Ähnliches geschehe«, der bei Adorno auf die Momente des Fortlebens des Nationalsozialismus verweist, als Anknüpfungspunkt für eine universalisierende und entkontextualisierte Aneignung von Auschwitz zu verwenden. Amerie, dem missfällt, ich zitiere, dass wieder einmal Auschwitz herhalten muss, ein dialektisches Exerzitium zu inspirieren, widerspricht Adorno gerade hier vehement. Wie Gerhard Scheidt angemerkt hat, erscheint die von Amerie vorgebrachte Kritik an den Meditationen zur Metaphysik durchaus fragwürdig, da Adorno selbst das Zerbrechen jeden Sinns in Auschwitz betonte. Für Scheidt liegt der Unterschied zwischen Amerie und Adorno aber ich zitiere, in der Subjektivität, mit der sich Amerie solidarisch erklärt. Und damit stellt er sich gleichsam schützend vor seine Lagerkameraden. Es geht ihm in der Polemik mit Adorno offenkundig darum, die Existenz des einzelnen Opfers, seine individuelle Art zu reagieren, der philosophischen Abstraktion nicht einfach preiszugeben. In einer Vorlesung, die wesentlich in die Meditationen zur Metaphysik eingegangen ist, stellte Adorno jedoch unter direktem Verweis auf Amerie die subjektiv gemachte Erfahrung der Tortur in den Vordergrund und betonte, so Scheidt, dass Ameries Reflexionen immer mit einer bestimmten und bestimmbaren Realität zu tun haben. Gleichzeitig erblickte er in dieser Erfahrung allerdings auch etwas Objektives, das nicht nur auf die Subjektivität des Erfahrenden reduzieren werden sollte. Ich zitiere, vom Extremsten schließt Adorno auf das Gewöhnlichste. Von Ameries Erfahrung der Tortur kommt er in äußerster Verkürzung auf die anonym erfahrenen Produktionsverhältnisse zu sprechen. Solche Gefahr der Verkürzung macht Ameries kritischen Impuls durchaus verständlich, einer sich einerseits von der konkreten Erfahrung loslösenden, andererseits Auschwitz zum Ausgangspunkt nehmenden Dialektik zu misstrauen, auch wenn es Adorno gerade darum ging, die negative Erfahrung von Auschwitz als elementarem Bruch zum Gegenstand kritischer Erkenntnis zu machen. Amerie aber ging es zuerst um die Unhintergehbarkeit der Unterscheidung von Opfern und Tätern, die für ihn selbst existenziell war und an der auch Adorno durchaus festhielt. Rückblickend aber hat die Diskursivierung von Auschwitz durchaus gezeigt, dass sowohl die Universalisierung als auch die immer kleinteiligere Konkretisierung und Personalisierung genau dazu dienten, die, ich zitiere, Banalität, Opfer-Opfer und Quäler-Quäler sein zu lassen, wegzudrängen. Im subjektiv gewählten Zugang Ameries und in seiner Solidarität mit den Opfern zeigt sich durchaus ein etwas anderer Umgang mit der Vergangenheit, als ihn Adorno formuliert hat, und dies mag auch mit ein Grund für Ameries kritische Vorbehalte gewesen sein. Im Gegensatz zu Adorno wollte Amerie keine theoretische Analyse der Gesellschaft und des Dritten Reiches vornehmen oder Gründe für das Zustandekommen der Barbarei in der Vergesellschaftung zu finden. Während Adorno hoffte, dem Narzissmus könne mit der Wendung auf Subjekt entgegengearbeitet werden, verblieb Amerie dabei, dass es zuallererst notwendig sei, den Konflikt und die nach wie vor existente moralische Kluft zwischen Opfern und Tätern zu aktualisieren, wenn es gelingen solle, die Vergangenheit zu meistern. Amerie argumentiert gegen einen Parallelismus und für die Austragung des ungelösten Konflikts im Wirkungsfeld der geschichtlichen Praxis. Aus diesem Grund wehrt er sich gegen die Vergänglichkeit und Zeitlichkeit von Erinnerung, kritisiert eine allzu schnelle Versöhnungsbestrebung, die jetzt schon den Prozess des Zeitigens beschleunigt, und kämpft dagegen an, dass der Holocaust eben nur noch zur bloßen Erinnerung wird. Was geschah, geschah, aber dass es geschah, ist so einfach nicht hinzunehmen. Ich rebelliere gegen meine Vergangenheit, gegen die Geschichte, gegen eine Gegenwart, die das Unbegreifliche geschichtlich einfrieren lässt und es damit auf empörende Weise verfälscht. Darum wehrt sich Amerie dagegen, sich von der Vergangenheit abzuwenden, um in eine bessere, gemeinsame Zukunft zu schauen. Amerie will und kann sich eben keinen universalgeschichtlich verallgemeinerten Theorien anpassen und geht deshalb, heute wie gestern, stets vom konkreten Ereignis aus, ohne sich in diesem zu verlieren, sondern um es stets zum Anlass zu nehmen für Reflexionen. Was mir anliegt, so Amerie ganz explizit, das ist die Beschreibung der subjektiven Verfassung des Opfers. Im Zuge der von ihm wahrgenommenen und erfahrenen Tendenzen, die sich in den letzten Jahren noch einmal verstärkt haben, fühlte sich Jean-Marie daher 1977 in der Neuausgabe seines Buches »Jenseits von Schuld und Sühne« auch verpflichtet, zum Verhältnis von Holocaust und anderen Verbrechen Stellung zu beziehen und sein Beharren an der spezifischen Geschichte der Shoah zu erklären. Manchmal hat es den Anschein, als habe Hitler einen postumen Triumph errungen. Invasionen, Aggressionen, Folter, Zerstörung des Menschen in seiner Essenz. Was soll da noch mein Versuch nachzudenken über die Conditio inhumana der Opfer des Dritten Reiches? Ist nicht alles überholt? Jedoch, beim Durchlesen des damals Geschriebenen, entdecke ich, dass Neubearbeitung nichts sein könnte als ein Trick, ein journalistischer Tribut an die Aktualität, dass ich von dem hier Ausgesagten nichts zurückzunehmen willens bin und nur weniges hinzuzufügen habe. Die Erschütterung am Ries hatte ja 1945 nicht geendet, sondern blieb auch in der Nachkriegsgegenwart bestehen. Heute scheint es so, als werde ihm von dieser das Opfersein regelrecht aufoktroyiert. Man bedient sich seiner Gedanken, wenn es angenehmer scheint und die eigenen Geschichtsdeutungen unterstützt, doch weist man seine Einsprüche als falsch und zu subjektiv zurück, wenn er sich pessimistisch bezüglich der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft äußert und seinen Befürchtungen Ausdruck verleiht, dass, ich zitiere, eine neuerliche Massenvernichtung von Juden als Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Diesen Reflex der Zurückweisung, der aus den Erfahrungen als Überlebender gezogener Konsequenzen, wurde am vergangenen Dienstag bei einer Veranstaltung im Jüdischen Museum wieder deutlich, als der Überlebende Helmut Stern seiner Sorge Ausdruck verlieh, das iranische Regime könne Israel vernichten. In ähnlicher Weise hatte sich auch Amiri dem Schicksal des jüdischen Staates zugewendet, der in diesen Tagen wieder von Angriffen bedroht ist, die in letzter Konsequenz auf die Zerstörung seiner Existenz zielen. Der mit dem antisemitischen Krieg sympathisierende Antizionismus, den bereits Amiri als Antisemitismus entlarvte, geriert sich heute mehr denn je geschichtsbewusst und legitimiert seinen Hass gegen Israel durch den Vergleich mit der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. In ähnlicher Weise wie Amiri die persönliche Erfahrung der Folter mit dem darin enthaltenen Angriff auf die menschliche Freiheit und spezifische Erfahrung des Judeseins zusammenführt, ist die notwendige Selbstverteidigung Israels Ausdruck dieser Spannung von Besonderem und Allgemeinen angesichts der Vernichtungsdrohung. Denn Israel verteidigt nicht nur seine eigene Haut, die von den Raketen der Hamas durchlöchert wird, sondern gleichzeitig die Freiheit der Menschheit von Terror und Gewalt. Genau dies, sich aus der spezifischen Erfahrung der Vernichtung heraus selbst zu verteidigen, wird Israel zum Vorwurf gemacht, so wie Amiri zeitlebens der Vorwurf entgegenschlug, sich nicht von der fundamentalen Unterscheidung von Tätern und Opfern lösen zu wollen. Dankeschön.